Liebe Gemeinde, an diesem Sonntag denkt die Kirche ganz besonders an die Verklärung Jesu. Und so haben wir diese Geschichte in der Lesung gehört. Nur drei Jünger dürfen mit Jesus mit auf den Berg. Und dort wird sein Gesicht leuchtend wie das der Sonne. Sein Gesicht wird wie die Sonne und seine Gewänder fangen an zu leuchten. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Ein Chassid, das ist eine jüdische Bewegung, die besonders die Nähe zu Gott und die Erfahrung und das Erlebnis mit Gott betont. Ein Chassid kam zu einem Rabbi und sagte: Rabbi, ich habe eine Frage. Ja, wenn du eine Frage hast, dann stell sie. Was ist wichtiger, die Sonne oder der Mond? Der Rabbi hat gesagt, wenn du so eine Frage stellst, dann hast du dir sicher auch schon eine Antwort überlegt. Sage mir, was würdest du auf deine Frage antworten? Der Chassid sagt, ja, klar, die Sonne. Die Sonne leuchtet, bringt Wärme, lässt das Leben hervorsprießen. Da sagte der Rabbi, nein, der Mond ist wichtiger. Der Mond scheint in der Finsternis und am Tag ist es sowieso hell. Jesus wird auf diesem Berg wie die Sonne. Und Petrus sagt das einzig wirklich Verständliche, Nachvollziehbare, was ein frommer Mensch jetzt hier sagen könnte. Lasst uns Hütten bauen. Das ist es. Das wollen wir festhalten. Das soll unser Leben sein. Aber er wusste nicht, was er sagte. Sie mussten wieder vom Berg runter. Dieses einmalige Erlebnis war eben ein einmaliges Erlebnis. Ich möchte Ihnen als Predigttext ein ganz anderes Wort vorlesen. Ein ganz anderes Wort. Da geht es um keine solche spektakuläre Erfahrung. Aber es geht um etwas, was noch fester und was noch beständiger als eine Hütte ist. Es ist der erste Psalm, Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn, die Tora, das ist für die Juden die Weisung, die ersten fünf Bücher der Bibel, die Bücher Mose. Aber was hier steht, bezieht sich auch auf die ganze Bibel, auf das Wort Gottes. Wer mit dem Wort Gottes lebt, der wird tiefe Wurzeln schlagen. Der wird fest sein. Der wird auch eine Dürrezeit dort in Israel, wo eine Dürrezeit dann wirklich ganz dürr sein kann, der wird auch eine Dürrezeit unbeschadet überleben und dann zu seiner Zeit, und Sie wissen, bei den einen Bäumen ist das früher als bei den anderen, zu seiner Zeit seine Früchte bringen. Das ist noch tiefer, fester, was der wird oder die wird, die so mit dem Bibelwort umgehen, als das, was Petrus wollte. Hütten bauen und diesen wirklich ganz besonderen Moment, der ein unglaubliches Geschenk war, festzuhalten. Gott ist mehr als die Bibel. Jesus ist mehr als das Wort Gottes. Doch wir haben Gott, wir haben Jesus, nicht anders als durch die Bibel. Oder nicht anders sicher als durch die Bibel. Das ist zugegebenermaßen ein bisschen indirekt. Aber dafür ist Gott, Jesus, so mit uns, genau dort, wo wir sind. Berge der Verklärung sind als Erlebnisse möglich. Bei diesen drei Jüngern war das schon sehr spektakulär, aber auch uns Christen schenkt Gott manchmal weniger oder besonders spektakuläre Erlebnisse. Und immer und immer wieder ist bei all dem Positiven, was mit solchen Erlebnissen verbunden sind, ich habe Gott erlebt, das Schmerzhafte, dass ich dort keine Hütten bauen konnte, dass wieder etwas anderes kam. Paulus erzählt im 2. Korintherbrief, im 12. Kapitel, die meisten Exegeten denken schon über sich, ganz sicher ist das nicht. Ja, er kenne einen Menschen, der sei im Leib oder nicht im Leib, das wisse er nicht so genau, bis in den dritten Himmel gekommen und habe dort unaussprechliche Worte gehört, von denen es nicht erlaubt ist, darüber zu reden. Aber in der Gemeinde, da würde er von was ganz anderem reden. Wenn von seinen Erfahrungen, dann dort von seinen Erfahrungen, die beschwert waren, weil Gott ihn so geführt hat. Auch Paulus weiß, und Paulus hatte das selber erlebt, dass es ganz tiefe, besondere, wichtige Gotteserfahrungen gibt. Aber für die Gemeinde ist das nicht relevant. Für die Gemeinde ist aber die Bibel relevant. Der langsam wachsende, feste Baum mit Früchten, der Baum, der nicht schnell etwas bringt, sondern zu seiner Zeit, ist was ganz anderes als diese besonderen Gotteserfahrungen. Diese besonderen Gotteserfahrungen, die lassen uns, wenn Gott sie uns schenkt, direkt etwas vom Licht Gottes sehen. Aber das ist nicht der Alltag und das ist nicht das Leben und es ist auch nicht das, was uns wirklich festmacht in unserem Leben und in unserem Glauben. Wir leben noch nicht am Tag. Wir leben noch nicht in der vollen Gegenwart von Gott und von Jesus Christus. Es ist uns verheißen und ich glaube das auch und ich hoffe darauf, dass wir einst Gott sehen werden. Aber das wird nach unserem Tod sein, wenn wir auferstanden sind mit Christus. Jetzt leben wir immer wieder auch in der Dunkelheit. Aber Gott hat uns für jede Dunkelheit und für jede Phase, Lebensphase in dieser Dunkelheit ein Licht gegeben. Und das ist das Wort Gottes. Es ist wie der Mond. Es ist nicht Gott selber. Es ist nicht die Sonne selber. Aber Gott lässt sein Licht durch die Bibel zu uns scheinen. Und zwar eben nicht nur am Tag, wenn alles gut ist, wenn wir die besonderen Erfahrungen machen, sondern auch dort, wo wir kaum mehr Hoffnung haben, dort, wo wir schon lange im Leiden feststecken, festgefahren sind in unglücklichen Beziehungen, dort in der Finsternis, dort leuchtet die Sonne durch den Mond, gibt Gott sein Licht beständig durch seine heilige Schrift. Und wenn wir dort und überall lernen, auf dieses Wort zu hören, dann werden wir fest. Wer Bibel liest, dessen Glaubensleben wird spannend. Ich durfte, oder so wie ich Ihnen das jetzt gleich erzähle, musste das auch ganz am Anfang meiner Karriere erleben, die mich immerhin zum Professor von Neues Testament und jetzt auch Präsident der von Kansteinschen Bibelanstalt gemacht hat. Ich sage Ihnen das, weil das Beispiel, was ich Ihnen jetzt erzähle, ich glaube, das ist mein ganz individuelles Beispiel und nicht das Ihre. Ich habe doch in meiner Jugend versucht, ein frommer Christ zu sein. Gottesdienstbesuch war für mich eigentlich selbstverständlich und beten auch. Aber um die Bibel machte ich einen Bogen herum, obwohl mir Vater mal so eine jeansmäßig eingebundene Bibel geschenkt hat. Und dann in einem Gespräch über den Glauben mit einer jungen Frau, beziehungsweise die mit mir, hat sie mich sehr ermutigt, die Bibel zu lesen und hat mir sonst noch vieles gesagt. Und ich habe eifrig mitdiskutiert, denn ich wusste es besser, wie das ist mit dem Glauben und Gott. Obwohl innerlich hat mich das schon provoziert, weil ich eigentlich wusste, außer so die biblischen Geschichten, kenne ich die Bibel nicht wirklich. Also, ich habe zwar nicht klein beigegeben, aber als ich dann nachts nach Hause kam, habe ich gedacht, jetzt gucke ich doch mal in diese Bibel hinein. Sie haben es gesehen bei der Einladung, mein Name ist Peter und meine Eltern haben mir schon manchmal zu verstehen gegeben, dass sie sich auch etwas überlegt haben bei dieser Namensgebung. So habe ich mich immer ein bisschen mit dem Petrus identifiziert. Also, ich machte etwas, was ich schon lange nicht mehr als meine normale Bibellesepraxis mache, aber was sollte ich tun? Ich habe sie einfach an irgendeinem Ort aufgeschlagen mit all meinen Gedanken und einen Vers gelesen. Der Zusammenhang war mir natürlich nicht klar. Der Zusammenhang ist, dass Jesus sein Leiden ankündet und der Petrus will ihn davon abhalten, weil er das keine gute Idee findet, dass Jesus jetzt vorhat, zu leiden. Und ich las, er aber, Jesus, wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Das war der Anfang meines Weges mit der Bibel. Und heute ist eines meiner Hauptziele Studenten gegenüber, die Bibel zu lesen, und nicht zu meinen, dass sie schon wüssten, was darin steht, auch wenn es der barmherzige Samariter ist, den sie schon 3 Dutzend Mal gehört oder gelesen haben, sondern immer neu sich den Gedanken der Bibel zu öffnen. Ja, sich auf die Bibel einlassen und dann zu versuchen, das zu tun, was dort steht, das ist ein Abenteuer. Und weil Gott garantiert, dass er hinter seinem Wort steht, sogar wenn wir es nicht so richtig verstehen, ist das ein Abenteuer, ein lebenslanges Abenteuer mit Gott. Ich habe das Alte Testament gelesen und ich wusste nicht, ja, welche Gebote gelten noch und welche nicht. Ich mag mich erinnern, da stand, man soll kein Mischgewebe tragen. Dann habe ich das versucht. Über das lache ich natürlich heute. Und doch hat das mich sensibilisiert, darauf zu achten, was in den Kleidern drin ist, die ich kaufe, die ich trage, später auch, was im Essen drin ist, das ich kaufe. Und siehe da, es hat mich zu einem ganz modernen Menschen gemacht, weil außer in der Theologie und in der Kirche, wo ich eigentlich nichts zu Kleider und was ist in den Nahrungsmitteln höre, ist die Gesellschaft ja ganz voll von diesen Diskussionen und Argumenten. Ich weiß auch noch, wie ich versucht habe, alle die Gebote, die ich gelesen habe, richtig zu machen und natürlich in einen großen Stress gekommen bin. Und wie ich Bibel gelesen habe in meiner Verzweiflung und dann las, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Und ich gemerkt habe, in meinem Eifer habe ich ein Hauptgebot vergessen, getrost und freudig zu sein. Ich wollte Theologie studieren und wollte die Menschen vom Glauben überzeugen. Ich musste ins Militär, bin da viel Zug gefahren und jede Zugfahrt war natürlich die Gelegenheit, mit anderen Menschen über den Glauben zu sprechen. Da war eine Frau, die hatte das gar nicht nötig, eine ältere Dame, und hat gesagt, was, und Sie wollen Theologie studieren, machen Sie das nicht, das gefährdet den Glauben. Und hat mich gewarnt. Und dann hat sie aber gemerkt, dass dieser Entschluss ganz fest in meinem Herzen war. Und dann hat sie ihre Bibel gezückt im Zug. Ein Psalm, ich glaube es war Psalm 84, aufgeschlagen und hat gesagt, also wenn Sie Theologie studieren, ich gebe Ihnen ein Bibelwort mit. Herr, zeige mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Ich habe mir eine Notiz in der Bibel gemacht und das vergessen. 1,5 Jahre später, als ich in größten Krisen im Studium war, suchte ich diese Stelle wieder, bis ich sie fand und habe in der Furcht Gottes wieder eben in nicht wir wissen, sondern Gott weiß. Nicht wir haben im Griff, sondern Gott hält uns in der Hand, auch in der Wissenschaft, darin einen guten Weg gefunden. Bibellesen macht das Leben zu einem Abenteuer mit Gott. Und so könnte ich weiter erzählen, so ist es zu meiner Dissertation gekommen, durch das Lesen der Bibel im Zusammenhang und weil irgendein amerikanischer Pastor mir das in einem kleinen Kurs gezeigt hat, als man an der Universität noch gar nicht nach den größeren Zusammenhängen innerhalb von biblischen Schriften gefragt hat. Bibellesen muss man lernen. Und wie lernt man etwas? Das Wichtigste ist, dass man es übt und übt und übt. Das Zweitwichtigste ist, dass man auch immer wieder eine Anleitung dazu bekommt. Und das Drittwichtigste ist, dass man über die Erfahrungen austauscht, darüber redet. Und so ist Bibellesen tatsächlich auch ein bisschen Arbeit. Wie, wenn wir Körperübungen machen, das auch ein bisschen Arbeit ist. Ich liebe es, ich erlebe es zwar nur selten, aber ich liebe es, wenn ich bei Studentinnen oder Studenten sehe, dass ihre Bibel ganz farbig ist. So habe auch ich durch meine erste Bibel durchgearbeitet. Rot für die Liebe, blau für die Treue Gottes, orange für etwas, was ich beachten oder tun sollte und so weiter. Zuletzt hat diese Bibel wie ein Gemälde von Picasso ausgesehen. In Text, der eigentlich für heute vorgeschlagen ist, geht es natürlich um die Verklärung. Es ist der zweite Petrusbrief und da spricht einer in der Autorität des Petrus, der auf dem Berg der Verklärung war, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen auf dem Berg. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Das ist eben der Mond. Bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr von allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift, in der Bibel, eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Also, weil ich diese Erfahrung auf dem Berg gemacht habe, diese unmittelbare Erfahrung, habe ich noch mehr Vertrauen gewonnen, dass wir immer solche Erfahrungen machen können durch das Lesen der Bibel. Auch wenn dort das Licht eben ein gebrochenes Licht ist, es scheint dafür in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht. Jede Weissagung in der Bibel ist durch den Heiligen Geist, ist durch Gott sanktioniert, könnte man sagen. Gott will uns Erfahrungen mit dem Heiligen Geist schenken. Solche Erfahrungen führen zum Wort Gottes. Aber auch umgekehrt gilt, so eine Erfahrung kann man ja auch nicht machen. Das Sinnen, das Denken über das Wort Gottes, der Versuch, es zu tun, es umzusetzen im Leben, gerade dort, wo es schwierig ist, macht offen für das Wirken des Heiligen Geistes, der Menschen getrieben hat, diese Weissagungen zu sagen. Ich habe auch großes Verständnis für Menschen, die immer wieder Mühe haben, Bibel zu lesen. Ich versuche wegen meinem Rücken jeden Tag gewisse Körperübungen zu machen. Und ich weiß, das braucht Disziplin und es fühlt sich nach Arbeit an, obwohl es nicht mehr als 5, 6, 7 Minuten sind. Ich möchte Ihnen dies immer wieder versuchen und immer wieder merken, Sie brauchen Disziplin dafür. Noch ein anderes Beispiel mitgeben. Ich liebe es zu segeln. Weshalb? Ich liebe diese ruhige Fahrt des Schiffes, dieses Gleiten, die Kraft des Windes, auch wenn es fester wird und diese Kraft, das Schiff so schräg in die Wellen drückt, die Natur, das Erlebnis, die Gemeinschaft mit anderen zusammen und ich liebe es, immer wieder Neues zu entdecken. Wegen dem segle ich. Ich segle nicht wegen meiner Leidenschaft für Kompasse oder für Tiefenmesser oder für Windmesser oder für das Log, den Geschwindigkeitsmesser. Ich habe zwar gerne Karten, aber die Leidenschaft für Seekarten würde auch nicht ausreichen, mich zum Segeln zu bringen. Aber ohne dieses alles würde ich nicht segeln, weil es wäre viel zu gefährlich. Es wäre viel zu unsicher, am Ziel anzukommen. Das Wasser sieht immer gerade und eben aus. Wo sind die Untiefen darunter? Ohne dies alles macht Segeln sehr schnell keinen Spaß mehr. Liebe Gemeinde, Sie könnten auf das Bibellesen verzichten. Aber dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn Ihr Leben sich so anfühlt, als ob Sie nicht wirklich vorwärts kommen, als ob Sie nicht wirklich die Orientierung haben, als ob Sie jederzeit auf Grund auflaufen könnten. Ohne Bibel fühlt sich das christliche Leben schnell geistarm an. Die Beziehung zu Gott nicht lebendig, außer den wenigen Momenten, wo wir vielleicht so einen Erlebniskick bekommen. Im Sturm, in der Dunkelheit des Lebens ist alles dann schwarz. Es gibt keine Hoffnung und kein Weg. Kein Licht, auch wenn es eben nur das indirekte Licht ist. Was ist wichtiger, die Sonne oder der Mond? Wir gehen alle auf die Sonne zu. Dann werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber wir leben noch nicht in dieser Zeit. Und in dieser Zeit gibt der Mond uns das Licht der Sonne weiter. Die Bibel soll dieser Mond für uns sein. Am Tag, wenn wir dann Gott sehen, dann wird es sowieso hell werden. Ich möchte Sie zum Abschluss dieser Predigt auf das größte und längste Abenteuer, zum größten und längsten Abenteuer einladen, das Gott uns allen Christen gleich verheißen hat, obwohl es dazu führt, dass jeder sein persönliches und ganz individuelles Lebensabenteuer hat. Lassen Sie sich ganz auf Gott und das Leben, das er Ihnen geschenkt hat, ein. Aber tun Sie es nicht ohne Kompass und ohne Karte. Amen.